Es klappert im Gebäck.
Lecker, ich nehme erstmal einen Schluck Kaffee.
Es ist wieder eure Jazz Tea Time. Herzlich willkommen.
Lecker, hier gibt es Nescafé, so Bröselkaffee, sehr lecker.
Genau, weil wir sind wieder live zugeschaltet von The Road.
Von The Road.
Und zwar heute aus Tallinn.
Spricht man das so aus?
Ich weiß es nicht.
Wie heißen denn die Menschen, die in Tallinn wohnen? Sind das die Tallinesen?
Tallinesen.
Tallinianer?
Das sind vor allem, sind es die Esten?
Das sind die Esten oder die Estnen?
Estnen, weil wir sind in Estland.
Ja.
Ihr kriegt das alle immer durcheinander, liebe ja. Impros. Estland, das nördlichste, Hauptstadt, Tallinn.
Mit Doppel-L. Und Doppel-N.
Dann darunter, Lettland, Hauptstadt,
Riga.
Riga.
Die größte Stadt des Baltikums.
Ja. Darunter Litauen.
Ja.
Mit der Hauptstadt Vilnius.
Richtig.
So. Hast du da eine Eselsbrücke für? Ich nicht.
Estland, Lettland, Litauen ist ja so.
Von oben nach unten?
Von oben nach unten, weil man sagt ja immer Estland, Lettland, Litauen.
Ja, genau.
Das ist einfach von oben nach unten. Mit den Hauptstädten schwieriger.
Ja.
Tallinn, Riga, Vilnius.
Tallinn, Riga, Vilnius. Okay. Ja. Ja. Aber vielleicht sowas.
Also, wir haben guten Grund hier zu sein, denn nächste Woche wird es düster hier ja. in Tallinn. Die Leute tragen schwarz. Es ist wirklich sehr schlechte Stimmung, denn der große Arbeitgeber, der uns wirklich die Zukunft gebracht hat, Skype.
Ja, Skype. Skype.
Wie man hier in Tallinn
Skype.
Sagt.
Skype.
Der schließt seine Tore. Ja.
So und wie Skyr, dieser Joghurt.
Skyr, das ist aber isländisch.
Ach so, okay.
Das ist isländisch.
Und für der mich hat alles
kein Fett.
Für mich ist das alles eins. Skyr, Skype.
Ja, ich habe gestern unseren Host abgeholt vom Flughafen. Wo habe ich gefragt, wie es denn hier, wie so die Stimmung ist. Meinte, sehr schlecht.
Ja.
Werden nächste Woche alle Tallinesen werden mit einem weißen T-Shirt und dem administrativen Namen von Skype, wie heißt das, der
Skype,
Username,
Skype-ID, ja.
Die werden sich aufs weiße T-Shirt schreiben und dann vors Headquarter gehen und sich festkleben. Da sind wir natürlich dabei.
Wie geht nochmal dieser Skype-Sound, wenn es klingelt? Das ist auch so ein schönes Arpeggio oder so. Natürlich nichts gegen ICQ. Kannst du dich noch an ICQ erinnern?
Was ist das?
ICQ war so wie MSN, war so ein kleiner Messenger, den hatte man so unten rechts. Und ICQ, das war eigentlich so der Proto-Emoji.
Da konnte du bist ja auch so ein PC-Kit, ne?
Ja, ja. Was bist du, Konsole? Nintendo?
Mein erster eigener Rechner war halt dann schon Apple.
Ach wirklich? Okay, ja. Also ich bin ein PC-Kit. Ja. Damals mit einem 8088er, mein Vater war Computerfreak früher, der hatte einen 8088er PC mit, der war damals, glaube ich, auch schon veraltet, 20 Megabyte Festplatte. Herkules-Grafikkarte, das heißt schwarz-weiß, zwei Grautöne, Megahertz RAM, keine Ahnung, im Kilobyte-Bereich der RAM und Floppy-Disk.
Floppy-Disk.
Also 5,25 Zoll Disketten.
Das klingt für mich nach einem Paradies. Wir durften das alles nicht haben. Ja. Meine Eltern haben gedacht, dass das mit dem Computer, das macht keinen Sinn für Kinder. Das setzt sich auch nicht durch langfristig. Die Leute werden sich dazu entscheiden, wieder handschriftlich zu schreiben und so. Was soll der Quatsch?
Ja.
Hatten sie recht. Eigentlich stimmt's.
Ja.
Aber Skype hat sie eines Besseren belehrt.
Ne,
wir haben ja alle diese Science-Fiction gesehen in den 90er Jahren.
Ja.
Also die waren dann noch aus den 80ern sowas wie
Total Recall.
Star Trek auch. Ja,
ja.
Aber halt immer wenn halt telefoniert wurde, wussten wir, das muss die Zukunft sein, denn man kann sein Gegenüber, den, mit dem man gerade spricht, auf einem Bildschirm sehen.
Ja.
Und deswegen wussten wir, das ist die Zukunft. Und dann in 2004 oder so war es dann soweit.
Das Skype ist echt alt, ne? Skype ist echt alt.
Ja.
Also das muss
man sagen. Ich glaube 2004.
Ja,
ja. Ja. Skype launcht die App und auf einmal wird Total Recall zur Reality und wir können wirklich miteinander sprechen und uns dabei sehen. Im Computer.
Ja, so richtig angekommen ist es ja eigentlich erst im Zoom-Zeitalter. Mhm. Ab dem Jahr 2020. Warum genau, weiß ich auch nicht mehr. Vergessen, aber plötzlich zoomten alle. Aber eigentlich ist diese Videotelefonie ja viel älter.
Ja, es gibt es auch schon. Ich weiß es, wir hatten mal so ein Projekt in den 90er Jahren in der Mittelstufe. Da gab es auch schon die Möglichkeit, mit irgendwelchen Engländern verpixelt sich zu unterhalten.
Ja.
Aber wir hatten das an der Schule versucht und da war die Leitung nicht so gut. Und da mussten wir irgendwie an den Rathausmarkt, da war nämlich eine ganz neue Leitung gelegt worden. Und dann konnten wir uns nochmal mit den Engländern unterhalten. Und der eine, mit dem ich mich unterhalten habe, der war Fan von Iron Maiden.
Iron Maiden, sehr gut.
Aber sie sagen Iron Maiden.
Iron Maiden.
Ja. Ich kaufe das neue Album von Iron Maiden diese Woche bald. Weißt du, was hat er mir gesagt?
Ja. Auf Deutsch.
Ja.
Gut.
Diese Woche bald. Fand ich gut.
Ja, ich bin da wirklich Computer-Kid. Wir hatten auch sehr früh Internet. Ich war sehr, sehr früh im Internet, im Chatroom, im ICQ. Und ich habe auch sehr gerne von der Firma Blizzard dann Computerspiele online gespielt. Diablo und StarCraft. Das konnte man nämlich wirklich schon in den späten 90er Jahren, konnte man das so mit anderen Leuten im Internet spielen.
Das war
die Zukunft.
In meinem Haushalt komplett Blasphemie. Ja. Pure Blasphemie.
Aber du hattest ein Atari.
Ich hatte mir dann irgendwann ein Atari geholt, weil ich meinen Eltern gesagt habe, das ist zum Musikmachen.
Das ist ein Musikinstrument.
Ein Musikinstrument. Ja. Und ich hatte so auch einen Akai-Sampler.
Ja.
Konnte ich aneinander irgendwie so anschließen.
Ja, du hast da ganz gute Sachen mitgemacht sogar. Also.
Ja, ich wünschte, ich hätte sie noch, aber da habe ich ein paar Beats gemacht damals.
Ja. Ja. Ich hatte auch ein Atari. Da konnte damit irgendwie nicht so richtig viel anfangen. Ich hatte den von meinem Klavierlehrer. Schöne Grüße. Der hatte irgendwie einen über. Da war der auch schon outdated. Da gab es auch schon Logic. Das war schon nach 2000. Was aber toll am Atari war, was viele Leute vergessen, warum der so Einzug gehalten hat in die Musikproduktion, der hatte eine MIDI-Schnittstelle.
Ja.
General MIDI, also dieses MIDI-Kabel, Musical Interface, Digital.
Genau.
Instrument, keine Ahnung, Musical Instrument Digital Interface.
So genau, das konnte ich an den meinen Klavinova anschließen.
Genau, also diese, man muss ja sagen, das ist ja eine Form von digitaler Kommunikation zwischen zwei Geräten. Läuft heute über USB, aber MIDI ist ein Protokoll aus den 80er Jahren und das ist mehr oder weniger recht nah an dem Ursprungs-MIDI. Da ist nicht mehr so viel passiert. Also ja. da hat sich damals jemand ausgedacht, was brauchen wir? Tonhöhe, also welche Note, wie laut, Velocity, ja. 1 bis 100 oder 0 bis 127 und das ist im Prinzip heute so geblieben.
Ja, aber never change a winning team. Warum sollte man das ändern? Ich meine, wir ändern ja auch nicht die Schallplatte.
Nee, genau. Also MIDI ist so ein bisschen, genau, man vergisst das manchmal. Also wir arbeiten mit einem bald 50 Jahre alten oder 40 Jahre alten Protokoll.
Aber das ist doch voll oft so bei Aufnahmeequipment zum Beispiel. Ja. So, ich meine, der Peak des Aufnahmeequipments war doch eigentlich in den 60ern schon erreicht, oder nicht?
Ja, da gab es noch kein MIDI.
Ja, gut, das nicht, aber halt, ich meine jetzt in der analogen Aufnahme.
Ja, also Mikrofone und
so. Mikrofonierung und Vorverstärker und Kompressoren und so. Ich meine, da hat sich doch dann danach nicht mehr so viel getan im Vergleich zu dem, was, also, als das ganze Zeug gelauncht wurde.
Naja, also ich habe auch ich glaube, das ist von, wie heißt denn diese Firma? Plugin Alliance. Habe ich so ein Channel Strip, also das wie so ein Kanal aus einem Mischpult, ich glaube Lindel 80 heißt der oder so, der macht so ein Neve-Pult nach.
Ja.
Und da gibt es dann sogar so einen Schalter, den man anmachen kann, der dann so Zufallsabweichung macht zwischen den verschiedenen Kanälen, dass man quasi, also der simuliert dir wieder die Unperfektion eines echten Neve-Mischpults. Wo natürlich auch, weil das alles mundgelötet ist, jeder Kanal, also ein bisschen anders ist. Guck mal, so, eigentlich imitieren wir das Analoge.
Ja.
Außer beim MIDI.
Außer
das ist alles gleich.
Da ist alles zum Glück gleich.
Ja. Ja, ganz toll.
Sehr gut. Nee, gefällt mir gut hier in Tallinn. Ich kriege ein neues Zimmer.
Ja, was ist denn da eigentlich los?
Ja, irgendwie der Ventilator. Der macht manchmal Geräusche.
Und du kriegst kein Auge zu.
Nicht so gut schlafen.
Ja.
Gerade kam Maintenance vorbei und meinte, das kann man nicht wirklich ändern. Also hin und wieder muss da die Luft durchgeblasen werden von oben.
Ja.
Ich könnte aber ein anderes Zimmer bekommen, da ist das dann nicht so laut.
Ja, und das Bett dann auch gemacht. Also guck mal, also diese so abgefahrene Rockstars sind wir mittlerweile.
Ja.
Dass du sogar dein Zimmer wechselst, weil dir so ein bisschen Föhngeräusch.
Ich habe auch wirklich noch nichts von der Stadt gesehen, weil ich ja vor 9 Jahren schon mal auf diesem gleichen Festival Jazzcar spiele heute. Gespielt habe, da habe ich mir die Stadt angesehen. Diesmal haben wir ein deutlich besseres Hotel, muss man sagen.
Ja.
Einen riesen Spa-Bereich, den habe ich heute ausgiebig genutzt. Ich glaube, ich war 4 Stunden im Spa.
Ja, ich war gestern schon kurz im Spa. Ich habe aber auch noch, ich kam ein bisschen früher angeflogen. Ich bin ein bisschen spazieren gegangen, war aber auch im Spa und heute nochmal.
Ja.
Wir saßen jetzt auch wirklich eine Dreiviertelstunde im Dampfbad, glaube ich.
Das, ja.
Also stellt euch das nicht vor, wie das aussieht. Aber,
aber wenn du dich entscheiden müsstest,
so
entweder Spa oder Stadt angucken, wofür würdest du dich entscheiden?
Eigentlich Stadt, aber es ist irgendwie, guck mal, Frühstück. Ich habe 2 Kollegen getroffen
aus
Hamburg. Felix Meyer und Tenor-Saxophon-Legende Edgar Herzog. Shoutout. Die haben nämlich vorgestern hier gespielt.
Hören die unseren Podcast?
Ich hoffe bald. Also ich hoffe zumindest, dass irgendjemand den weitertratscht, dass sie hier outgeschautet werden. Sehr, hat mich sehr gefreut, sehr
diese
nett.
Woche bald. Ja, liebe Grüße.
Heute beim Frühstück. Ist das nicht schön? Man ist irgendwo in Tallinn und trifft dann
Kollegen.
Die Kollegin aus Hamburg, weil die mit dem Aarhus Orchester oder so vorgestern gespielt hat und dann gestern noch einen Workshop hatten.
Aarhus Orchester. Ich war gerade in Aarhus, ich habe Urlaub gemacht da.
Ja.
Sehr gute Stadt, sehr, sehr zu empfehlen.
Ja.
Kann man überall zu Fuß hin und trotzdem irgendwie großstädtisch und so, liegt am Meer, alles schön. In Dänemark funktioniert ja auch alles. Ne? Es gibt ja auch so ein sehr völkisches Miteinander, da ist immer irgendwie Pippi Langstrumpf und so. Also obwohl das natürlich schwedisch ist, weiß ich jetzt, aber trotzdem an diesem Haus, wo wir untergebracht waren, wurde das alles sehr abgekultet. Die Dänen sind ja auch so krass, wenn die Geburtstag haben, ne? Weißt du, was die machen? Die ziehen sich ihre Nationalflaggen an. Alle.
Ja,
ist doch geil. Stell dir mal vor, bei deinem Geburtstag machen wir das auch. Schwarz-Rot-Gold.
Was soll ich sagen? What's not to like?
What's not to like? Nee, ist auf jeden Fall super schön da. Und wir waren in so einem, natürlich, weil wir sowieso in so einer heimatorientierten Stimmung dann waren,
ja,
kommt man schnell in Skandinavien, haben wir uns das Heimatmuseum angesehen.
Ja.
Und da konnte man so sehen, wie die Leute früher gewohnt haben, ja, so zu verschiedenen Epochen. Ja?
Ja.
Auch zum Beispiel 2014. Das, ja, war so das Letzte, was man sehen konnte. Und es war einfach so eine Wohnung mit IKEA-Möbeln eingerichtet. Und es lag auf dem IKEA-Sofa so diese Laptop-Tasche.
Mhm.
So. Und dann wurde so geschrieben, ja, hier wohnt irgendwie Sigrid und die ist halt gerade am Tindern und so. Und sie hatten halt diese, die haben halt all diese Wohnungen wirklich irgendwo hier rausgenommen und da eingebaut. Auch, dann auch Wohnungen aus den 70er Jahren oder eine Gynäkologiepraxis aus den 70er Jahren, standen überall Aschenbecher rum. Apropos Aschenbecher, es gab auch einen Jazzclub.
Ja.
Ja.
Und im Heimatmuseum.
Im Heimatmuseum. Das, ach so, sollte ein Jazzclub dann der 60er Jahre sein. Ja. Ich glaube, den hatten sie auch irgendwo aus irgendeiner dänischen Stadt irgendwie rausgebaut.
Da muss man sagen, Dänemark, Kopenhagen, Tivoli, ganz wichtiger Jazzclub. Es gab wahnsinnig viele amerikanische Jazzmusiker, die dann, ja, nach Dänemark,
ja, rübergegangen sind. Wer? Dexter Gordon?
Dexter Gordon, Bud Powell, glaube ich. Teddy Wilson, glaube ich.
Ah ja. Und einige.
Ja.
Ja, Skandinavien sowieso immer beliebtes Reiseziel für Jazz-Expats.
Ja.
Kann man dann, glaube ich, ganz gut abhängen und sich durchfüttern lassen. Und gab gute Gigs, glaube ich.
Don Cherry hat eine Schwedin geheiratet und die haben zwei Kinder, musikalische Kinder, Nene Cherry und Eagle Eye Cherry.
Siehst du wohl. Und Eagle Eye Cherry ist safe tonight.
Ja. Ja. The Fire Breaker. Tomorrow. Ich weiß mal nicht, ob das der richtige Text ist oder mein.
Es ist das Denglisch.
Ja, mein Denglisch.
We come from a Landa Danda. Jedenfalls, wir gehen in diesen Jazzclub rein, so, und es riecht voll authentisch nach Zigaretten, so.
Ja.
Und ich denke so, ey, krass, da ist auch jemand hinter der Bar, und ich sehe so, ey, ist mega geil, weil man kann ja nirgendwo mehr rauchen heutzutage, ja, in Skandinavien. Und es ist ja voll authentisch, dass man hier so den originalen Geruch auch so nachgemacht hat. Man sieht auch so die Aschenbecher so mit so Zigarettenattrappen und dann haben sie ja irgendwie das Aroma da so reinbekommen und ich meine, das ist ja voll geil, das ist ja echt wie so ein richtiger Jazzclub wie früher, so zu Zeiten, als wir, ja, angefangen haben Jazz zu spielen, war es ja immer auch so,
ja,
überall konntest du rauchen und so, ja, und dann meinte die hinter dem Tresen, ja, es liegt halt daran, dass man hier einfach rauchen kann. Ja. Ich bin halt davon ausgegangen, dass das Rauchen im Jazzclub auch Teil, also schon was Museales ist. Ja. So. Aber sie meinten, nee, das ist dann nur wieder, das machen sie dann wieder authentisch.
Okay.
Also hier kann man einfach rauchen.
So. Okay, gut. Ja.
Aber das ist doch geil, das halt, genau, wir, das sind so die Debatten, die wir jetzt führen im Museum. Ja. Kann man das, den Jazzclub schon so darstellen, ja, dass er halt auch mit echtem Rauch oder echtem Zigarettenrauch oder.
Sehr gut.
Ja.
Aber es ist die große Nostalgiefolge heute, ne? Das müsst ihr entschuldigen, es ist wegen Skype.
Es ist
das triggert bei uns nostalgische Gefühle.
Ja.
Deswegen reden wir viel über die 90er Jahre, über MIDI.
Ja.
Man kann jetzt leider auch so ein bisschen sich zusammenrechnen, wie alt wir wohl ungefähr sind.
Da haben wir noch nicht drüber geredet.
Nee, ne? Das wollen ist auch nicht unser großes, ja, Geheimnis.
23.
23.
Ja.
Genau. Ich habe aber auch neulich so ein Erlebnis gehabt, da war ich in so einer Fotoausstellung, glaube ich, so in Berlin, da ging es eigentlich so um Nachwendezeit, aber es waren auch so ein bisschen späte 90er.
Ja.
Und da waren so Zimmer, Jugendzimmer fotografiert, wo einmal diese Aufblasmöbel.
Ja.
Kannst du dich an die erinnern?
Ja, ja, klar.
Und dieses Poster, das war eine Verballhornung einer Calvin Klein-Werbung,
ja,
mit Kermit dem Frosch in so einer Jeanshose, wo drunter stand Kermit Klein.
Ah ja, stimmt, das ist lustig.
Ja, und das war aber gefühlt in jedem zweiten Jugendzimmer in meiner Schulzeit.
Das stimmt.
Gegen dieses Kermit Klein-Poster. Da habe ich mich auch wieder nostalgisch gefreut, neulich.
Oder die Mona Lisa mit einem Joint.
Ja, sowas, ja, genau. Ja.
Die gibt es auch öfter mal.
Rastafari-Flagge,
ja.
Che Guevara-Flagge. RF-Fahndungsplakat hatte ich irgendwie in meinem Zimmer.
Echt?
Fand ich irgendwie damals edgy.
Kultig.
Ja, fand ich kultig. Als 14-Jähriger, weiß ich auch nicht warum. Ich gib's so. Na gut, so war's.
Cause it was the 90s. Ja, stimmt. Ich habe lange nicht mehr an den gedacht. Wie, ja, hieß er noch? Thornton.
Ich hab's vergessen. Es gibt so einen Instagrammer,
ja, immer.
When it was the 90s. Immer mit Autotune.
Das ist ultra witzig.
Ja, ja. Das singt. Wissen wir nicht, wer das ist. Nochmal, Jet-Set-Leben. Wir sind natürlich keine echten Jet-Setter. Also wir zeichnen jetzt hier so ein Bild von uns, obwohl wir hier live aus London, aus was weiß ich wo.
Ja.
Es ist, liebe Impros, es ist, natürlich sind wir wirklich hier, aber es ist auch ein bisschen so, wir machen diesen Podcast und manchmal funktioniert das terminlich nicht so gut, weil einer da ist und einer da und man kann sich nicht zuschalten. Deswegen sagen wir natürlich, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.
Ja, ja, genau.
Dann machen wir, deswegen machen wir gerne mal von unterwegs eine Folge.
Ja.
Wir sind in einem Raum, wir haben hier diesen...
Und wir sind natürlich wahnsinnig viel unterwegs.
Ja.
Tallinn hier, morgen da, London und...
Tallinn in Amerika. Genau, also nur nochmal zur Erklärung. Ja. Aber ich habe so Impressionen, diese Hotels, ne? Mir geht es im Ausland manchmal so in Hotels, wenn das so ein bisschen schickere Hotels sind.
Ja.
Dann bekomme ich dieses Lost in Translation-Gefühl.
Ja.
Was ich eigentlich als angenehm empfinde.
Ja, super.
Also man ist irgendwo auf der Welt. Und draußen ist natürlich irgendwie Altstadt und man, die Leute reden in fremden Zungen und kredenzen einem exotische Speisen. Aber in diese Hotels sind alle gleich. Es gibt so Continental Breakfast, das ist auch überall gleich.
Ach, das war schon ein spezielles Breakfast heute.
Da gab es irgendwie nochmal irgendwie so einen lokalen, so ein lokales Pilzgericht.
Genau.
Aber sonst, so ein Sparbereich ist ja auch überall auf der Welt gleich.
Ja, genau. Es gibt die Sauna, es gibt das Steambad.
Ja, und das und,
aber heute Jacuzzi ist natürlich, das war schon was Besonderes.
Blubberbad. Ja, aber ich muss sagen, also irgendwie mag ich dieses Gefühl.
Es ist super, ja.
Irgendwo zu sein und dann aber man, es ist irgendwie, also diese Gleichzeitigkeit von, es ist immer überall genau gleich, ich bin aber trotzdem irgendwo anders.
Ja.
Irgendwas überfordert mein Gehirn so leicht. Aber ich finde das irgendwie hat das was.
Ja, könnte man eigentlich öfter haben.
Aber haben wir ja anscheinend, das ist ja jede zweite Folge von irgendwo.
Ja, den Eindruck wollen wir auf jeden Fall vermitteln.
Ja, genau. Also, das dazu.
Ja, gut, wollen wir
weitermachen? Ja, haben wir was Schönes. Rückmeldung.
Rückmeldung. Greta hat 15 Punkte gemacht.
Gut.
Das war letzte Folge, herzlichen oder?
Glückwunsch, ja.
Diese Woche hatte ich nun meine Präsentationsprüfung zur veränderten Musikproduktion durch Streaming. Ich habe 15 Punkte bekommen und möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Der Austausch hat dazu geführt, dass ich das Thema viel besser verstanden habe und mich wirklich gut einarbeiten konnte, sodass es schwierig war, mich auf 20 Minuten zu beschränken. Das freut uns natürlich. Dafür sind wir da. Das ist der LK.
Weil Sachen breitreten, das können wir.
Das können wir sehr gut. Ja, endlich mal klappt's aber.
Ja.
Die Leute wirklich unsere Rat annehmen und es dann sogar über Institutionen dann auch abgestempelt wird. So, 15 Punkte, es geht nicht besser. Für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet.
15 Punkte sind alle. Ja, ja, genau. Alle Punkte.
Alle Punkte, die es gibt.
Aber es gibt ja auch, können wir uns auch nochmal selber auf die Schulter klopfen, es gibt doch den einen Herren aus, ich glaube, aus Thüringen, der uns auch schon als Unterrichtsmaterial benutzt hat.
Ja, liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Er hat mir ein Buch geschenkt, was ich auch nach wie vor oft, das habe ich neben dem Bett liegen, ich gucke da oft rein.
Ja, sehr gut. Also wir haben ja auch kein Explicit-Zeichen. Das könnte man ja beim Podcast veröffentlichen anklicken, dass da so ein, wenn wir jetzt mehr schimpfen würden, dann wäre es nur ab 18.
Mhm.
Im Podcatcher, aber haben wir nicht. Wir sind jugendfrei.
Ich habe, glaube ich, noch nie was Schlimmes gesagt, oder?
Nee. Und ich habe aber mal trotzdem noch neulich mal wieder, jetzt gibt es ja Spotify for Creators. Da gibt es so ein bisschen bessere Statistiken als bei unseren anderen Podcasts.
Ist das eine eigene App oder was?
Ja, ja, als bei unserem anderen Anbieter. Und da habe ich rausgefunden, leider, oder was heißt leider? Wir lieben euch natürlich, liebe Impros, aber ihr seid wahrscheinlich männlich und zwischen 35 und 44.
Echt?
Ja. Und man muss sagen, bei den 0- bis 17-Jährigen sehr wenig.
Ja, aber ich meine, guck mal, bei Kontrabassisten kann ich das verstehen.
Ja.
Die sind ja einfach noch zu klein.
Die sind
du zu brauchst klein. Halt einfach eine gewisse Körpergröße, um dieses Instrument natürlich bedienen zu können. Und erst dann entwickelst du darüber hinausgehend dann ein Interesse an die dich mit den Hintergründen zu befassen und dem intellektuellen Überbau und so, den wir dann natürlich liefern und so. Ja, also ich habe auch noch mit niemandem gesprochen, der unter 17 ist, glaube ich, der diesen Podcast gehört hätte. Aber wenn es sie da draußen gibt, diese Menschen, bitte meldet euch. Wir wollen wissen, was euch beschäftigt.
Ja, die Kids. Wir wollen wissen, was abgeht bei den Kids.
Ja.
Den Jazz-Kids.
Ja. Auf TikTok kann man aber nicht so viel rausfinden, also Jazz-Content.
Ja, das habe ich auch aufgegeben.
Ja. Genau.
Katze, ich unterbrach dich.
Nö, das
also
war
herzlichen nur Glückwunsch nochmal.
Ja, da haben wir doch unserem Namen alle Ehre gemacht, würde ich sagen. Ansonsten könnten wir natürlich jetzt ein größeres Thema mal aufmachen. Weil immer, wenn ich im Ausland bin,
was du eigentlich immer bist,
gucke ich halt nach Deutschland.
Ja.
Und versuche so rauszufinden.
Denke ich an Deutschland in der Nacht.
Ja, versuche rauszufinden, wie ticken die Menschen dort und was befasst sie dort. Genau, deswegen, mich lässt dieses Thema Hochkultur nicht so richtig los. Auch in Bezug auf diese Debatte in der GEMA.
Die GEMA schafft die E-Musik ab.
Schafft die
E-Musik. Ich blende jetzt wieder diesen Paukenschlag ein.
Ja, ja, genau. Und ich habe da so ein paar verschiedene Sachen mir zu angelesen und habe mir das Gefühl, die meisten Argumentationen funktionieren immer so, dass diese Trennlinien E- und U-Musik einfach festgelegt sind. Die sind halt so und erst ab dann wird argumentiert. Dann ist es natürlich wahnsinnig leicht zu sagen, wir können uns davon nicht lösen, weil eventuell förderungswürdige Musik den Support verliert und so. Und das können wir doch nicht wollen als Gesellschaft. Das ist eine recht einfache Art der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Aber es halten relativ wenig Leute die Fahne hoch, einfach mal zu gucken, wo kommt denn das überhaupt her, dass wir das überhaupt diese Trennlinien haben und diese verschiedenen Lager. Markus S. Kleiner, liebe Grüße, hat die Fahne hochgehalten in einem Podcast, den wir, glaube ich, vor 2 Folgen mal besprochen haben. Und ansonsten habe ich da relativ wenig zu gefunden, außer bei Berthold Seliger. Kennst du den?
Ist irgendwie ein Booker oder so?
Ja, der hat eine Konzertagentur und meldet sich gerne mal zu Wort, wenn es um aktuelle Debatten über die Musikindustrie geht oder irgendwelche Krisen, die dort zu vernehmen sind. Er ist zum Beispiel ein großer Verteidiger des Streamings mit dem einfachen Argument, dass er meinte, ja, wenn man jetzt mal so vergleicht, wenn irgendwas im Radio läuft, so, und man hat irgendwie früher so 500.000 Leute, die es vielleicht gehört haben, dann ist die Vergütung ja vielleicht deutlich schlechter, als wenn du 500.000 Klicks bei Spotify hast.
Das müsste man nochmal ausrechnen, aber...
Hat er mal so rausgehauen.
Ja. So. Lassen wir mal so stehen.
Auf jeden Fall immer so andere Perspektiven auf aktuelle Debatten, wo man ist sich ja wahnsinnig schnell immer irgendwie einig. So, das, und so, und das finde ich immer ganz gut, was der dazu zu sagen hat. Auch da ist es so, dass er darauf hingewiesen hat, dass... vielleicht man sich erstmal damit auseinandersetzen sollte, wo kommt dieses Selbstverständnis her, dass es halt diese Hochkultur überhaupt gibt. Und wir müssen da mal in das 19. Jahrhundert blicken. Ich habe letztes Mal nur so salopp gesagt, dass es ein Identifikationsangebot war an die Reichen, um sich abzugrenzen gegen quasi niedere Bildungs- und Bevölkerungsschichten und so. Aber das stimmt nicht so ganz. Also das ist natürlich ein Grund, aber... Eigentlich ist es so, dass halt die gehobene Bürgerschicht, die sich dann entwickelt durch die aufkommende Industrialisierung, dass man denen Angebote machen muss, weil die halt natürlich einen großen Einfluss bekommen. Nehmen wir einen Fabrikarbeiter oder so, Fabrikbesitzer. Ja. So. Und da merken dann die Machthabenden auf einmal, Mensch, wir müssen diese Leute ernst nehmen, damit die ihren Einfluss nicht geltend machen gegen uns. Deswegen war ein gemeinsames Kulturverständnis ein Identifikationsangebot mit denjenigen, die halt die Macht innehaben.
Genau, nochmal kurz 2 Sätze, kurze Geschichte des Bürgertums. Ich gehe jetzt nicht in die Antike zurück, aber wir haben natürlich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eine Ständegesellschaft, das heißt Bauern auf dem Feld, Adlige in der Verwaltung, Kirche, Militär und sowas wie eine Vorform des Bürgertums in den Städten, Handwerker, Betriebe. Aber das spielt noch nicht diese Rolle, wie dann im 19. Jahrhundert die Städte werden größer, es entstehen Fabriken und es gibt plötzlich eine neue Schicht, eine bürgerliche Schicht. Musik ist vorher höfisch, kirchlich oder Volksmusik.
Ja.
Plötzlich haben wir bürgerliche Musik, die in Salons gespielt wird, in Opernhäusern. Aber
Und das ist natürlich super für diejenigen, die halt so ökonomischen Einfluss auf die Gesellschaft haben.
Beziehungsweise die Bürger gehen auch in die Oper.
Die Bürger, genau.
Vorher gehen die Adligen in die Oper.
Ja, und die können sich natürlich jetzt sagen, ah super, ich bin hier zusammen mit den Adligen und Leuten vom Hof.
Das ist das Angebot der Herrschenden, der Aristokratie eigentlich, müsste man sagen, oder? Kann man so sagen?
Ans Bürgertum.
Der Feudalismus
bietet das dem gehobenen Bürgertum an und sagt, wir hängen in den gleichen Konzerthäusern rum und dafür muckt ihr nicht auf. Was ja auch hätte sein können, ist ja, dass so ein Fabrikbesitzer sich denkt, Mensch, ich habe so einen hohen Einfluss mit den ganzen Leuten, die mir folgen, könnte ich mich ja auch mit denen solidarisieren. Und man hat ja relativ viele Leute hinter sich, wenn man sagt so, ich solidarisiere mich jetzt quasi mit meinen Angestellten
oder
so. Wäre ja möglich gewesen. Und diese Gefahr hat der Feudalismus erkannt und gedacht, nee, das mit der Kultur können wir das vielleicht so hingehend ordnen, dass die Leute uns auch wohl gesonnen und gewogen bleiben.
Also ich würde sagen, historisch ist das so quasi die aristokratische Schicht, die hat die Bürger reingeholt in ihre Kreise oder wie?
Die gehobene Bürgerschaft, über die Kultur. Und warum die Kultur? Warum bestimmte Formen der Kultur, ist halt die Frage. Und da sagt Seliger sowas wie, warte mal, ich schaue es mal kurz nach, dass die Kultur sich deswegen so gut, also diese Form von Hochkultur, die dort identifiziert wird oder ausgemacht wird, sich deswegen so gut eignet, weil sie Machtverhältnisse ganz gut legitimiert und beschreibt. Also dieses Aufeinanderfolgen von zum Beispiel immer größer werdenden Komponisten. In der damaligen Zeit hat man so gesehen, Bach, Beethoven, Brahms, irgendwann kommt sogar Wagner, krass, das wird ja immer krasser.
Ja.
Und dadurch irgendwie ist so eine Natürlichkeit dieser ne, das Aufeinanderfolgende, dieser Genius, das oben Anstehende, die Perfektion, das lässt sich ganz gut irgendwie transportieren von Kultur auf Machtverhältnisse und andersrum. Macht für mich irgendwie Sinn. Also er zitiert zum Beispiel, aber er zitiert dann auch Antonio Gramsci, den hast du auch schon mal
ja, zitiert. Ja, Gramsci, ne? Ganz genau. Wichtiger.
Kultur ist immer die Kultur der Herrschenden.
Ja.
Also die Herrschenden bestimmen, welche Kultur ihren ideologischen Ansprüchen genügsam ist.
Genau, also bei Gramsci, um das mal auch nochmal in einem Satz zusammenzufassen, das ist ein italienischer Kommunist gewesen, der dann im Gefängnis war und dann so auch nochmal so theoretische Texte geschrieben hat, also auch eher aus einer marxistischen linken Perspektive und halt quasi gesagt hat, das habe ich auch schon, glaube ich, an anderer Stelle schon mal zitiert, der hatte quasi diese Analyse, wenn man Kontrolle ausüben möchte über eine Bevölkerung oder so oder Herrschaft, funktioniert auch über Kultur. Es gibt eine, also nicht nur eine herrschende Ideologie, sondern auch eine herrschende Kultur.
Ja.
Also das erleben wir, genau, also haben wir auch in der Volksmusik-Episode, Volksmusik-Episode drüber gesprochen, genau. Das steckt genau dahinter und das zeigt sich ja hier. Genau. Dass man sagt, man bildet einen gemeinsamen Referenzraum, ideologischen Raum, auch über die Kultur. Dass man meinetwegen alle gehen nach Bayreuth und
hören. Genau, an. All diese Dinge.
Klingt erstmal banal, aber.
Klingt banal, das, aber ja. Genau, all diese Dinge entwickeln sich dann erst. Es ist ja nicht so, dass Mozart gesagt hat, ich komponiere nur für eine bestimmte Bildungsschicht oder so. Und das auch erst entwickelt sich ganz langsam, diese Kodexe auch, wann man zu klatschen hat und solche Sachen. In Berlin wurden in den 1880er Jahren immer noch im Konzerthaus Bier und Würstchen gereicht.
Ja, also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, gefährliches Halbwissen, bitte schreibt mir und korrigiert mich. Ich habe mal gehört, dass Brahms damals in Hamburg, glaube ich, an der Oper, wirklich ganz gefährliches Halbwissen, der hat ja auch so, dass der das so ein bisschen eingeführt hat, zum Beispiel, dass man in der Oper die Türen zumacht.
Ah, okay, warum?
Weil dann die Vorstellung beginnt.
Ja.
Also, dass das eigentlich erst aus dem späten 19. Jahrhundert, also so viel kann man sagen, ohne dass ich jetzt mich allzu sehr in Details, die ich nicht weiß, verliere, dass sich so bestimmte Regeln in der Hochkultur eigentlich relativ spät entwickelt haben.
Absolut, ja.
Nämlich, genau, nicht zwischen den Sätzen klatschen. Die Tür ist zu, erstes Klingeln, zweites Klingeln, drittes Klingeln, schick anziehen, ruhig sein, nicht husten, sondern eigentlich, ja, so Opern zu Mozart-Zeiten, also und das sprechen wir vom 18. Jahrhundert noch, das waren eher wirklich so, wahrscheinlich so ein bisschen wildere Orte, da ist man rein und raus gerannt.
Genau, es durfte jederzeit geklatscht werden bei Mozart.
Genau.
Jederzeit.
Szenenapplaus.
Alles war beleuchtet, das Publikum saß auch nicht im Dunkeln. Also das auch, ne, dieses Fixieren auf das, was jetzt wichtig ist, findet nur auf der Bühne statt und so. Das kommt auch erst im 19. Jahrhundert
zu. Ja.
Der Applaus wird dann im Bürgertum umgedeutet als unterwürfige Geste gegenüber dem Feudalherrn. Und jetzt erst entstehen so die Regeln mit nicht zwischen den Sätzen klatschen und so weiter. Im Wiener Burgtheater hingegen durfte man nach 1918 gar nicht mehr klatschen, bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Ach, wirklich?
Da es keinen Kaiser mehr gab.
Ah.
Ja. Dem zu Ehren man hätte klatschen können.
Okay.
Ja. Und da gab es erst in den 1980er Jahren irgendwie Debatten darüber, ob das nicht vielleicht ein bisschen albern ist.
Also Burgtheater ist ja ein Sprechtheater eigentlich. Ich weiß nicht, ob da auch Oper läuft oder so.
Ja, offensichtlich würden da auch Konzerte
gezeigt. Aber da, okay, das heißt aber wirklich, die Vorstellung ist vorbei, der Vorhang geht zu und dann geht man raus.
So ist es.
Okay.
In den 1980er Jahren war das wohl doch so.
Okay. Interessant.
Dann ist es natürlich so, dass auch so nationale Ideen sich in Zentraleuropa mehr und mehr durchsetzen. Also Deutschland wird so langsam geformt, so wie wir es heute kennen. Mhm. Nicht aber irgendwie so die Idee davon.
Ja.
Vorher waren das alles mögliche Königreiche und so. Das passt natürlich auch ganz gut. Also diese Zentrierung von, ne, die Komponisten kommen alle aus dieser Region und so und strahlen in die Welt und so. Mhm. Die drei großen Bs waren in den 1850er Jahren vom Dichter Peter Cornelius beschrieben mit Bach, Beethoven und Berlioz.
Ah, okay.
Ja, der Dirigent Hans von Bülow hat dies zu den drei großen deutschen Bs abgeändert. Ja. Also nach Bach, Beethoven und Brahms, um den Kanon auf deutschsprachige Hochkultur zu begrenzen.
Ja, Hector Berlioz bin ich auch nicht so drin. Da gibt es natürlich den Smash-Hit, die ist Symphonie Fantastique. Die wird ja auch gerne mal so in Musikpädagogik rangenommen, weil da gibt es so einen Text zu, es geht so Richtung symphonische Dichtung, dass relativ klar ist, in welchem Satz geht es, worum, um so einen Psychotrip. Sonst weniger, hat noch eine Faustoper gemacht oder so, Berlioz, aber kenne ich mich nicht gut aus.
Ich auch, überhaupt
nicht. Können wir gerne austauschen mit Brahms.
Brahms ist auch Hamburger.
Natürlich.
Genau. Ja. Ja. Haben wir gar nichts gegen. Super B.
Ja, aber sag mal mit der nationalen Identität, also wie ist das gemeint? Also welche Rolle spielt da die Musik?
Auch da so eine Art Zentralismus, etwas, das halt, ne, quasi zentral geregelt wird, auch das lässt sich irgendwie gut widerspiegeln über diese Definierung von Hochkultur.
Ja.
So, ne? Also wir haben jemanden vorne, Licht aufs Publikum ist aus, wir haben jemanden vorne, der leitet uns und wir folgen ihm als nehmen dieses Identifikationsangebot gerne an und finden alles super, was da vorne passiert und so. Ja. Das passt irgendwie so ganz gut zusammen. So,
ich frage mich nur gerade so ein bisschen, ob man da so Beispiele für hat. Also ob ist da sowas gemeint wie halt Wagner, die Nibelungen und die Meistersinger von Nürnberg oder was, oder die Rheinische Symphonie, oder dass man so
das
völkische ist auch deutsche Requiem von Brahms, dass man so sowas.
Das da passt da auf jeden Fall auch sehr gut rein, ja, würde ich auch sagen.
Ich weiß es nicht genau.
Ja.
Es fällt mir nur ein dazu. Man muss natürlich auch zum Beispiel sagen, gutes Beispiel. Na gut, es gibt natürlich Josef Haydn, das Kaiserquartett oder sowas, was dann auch die deutsche Nationalhymne wird, der eine Satz daraus. Aber zum Beispiel bei Komponisten sind ja sonst vorher höfisch oft. Entweder kirchlich oder höfisch. Zum Beispiel, gutes Beispiel ist natürlich unser Expat in England, Georg Friedrich Händel. Feuerwerksmusik, Wassermusik, die Smash-Hits, das sind Musiken, die zu Festen des englischen Königs oder Königin, weiß ich nicht, der König zu der Zeit geschrieben wurden. Genau, also dann, und da verschiebt sich dann vielleicht die Rolle, dass sich eine nationale Identität auch über Musik bilden kann.
Ja.
Ne? Weiß ich nicht, aber.
Jedenfalls, wenn es halt so ist, dass durch Musik sich das Bürgertum mit den Machthabenden identifiziert, was ist denn das Gegenangebot? Also das wird es ja zu der Zeit auch schon gegeben haben für Leute, die keinen Zugang zu diesen Ständen hatten, also den Arbeitern und Bauern quasi. Das wird doch dann sowas gewesen sein wie die damalige Volksmusik oder der Folk. Und da habe ich mich gefragt, ob halt auch deswegen wie den Folk, wie wir ihn dann bei Bob Dylan in dem Film irgendwie wiederfinden, ob das nicht auch dadurch deutlich wird, das sind ja auch so dann this land is your land, this land is my land, so Angebote an so, come on, wir haben auch irgendwie über unsere Kraft, wir können uns alle zusammentun und irgendwie was bewegen und so, ob das halt irgendwie so ein musikalisches Gegenangebot war, damit sich diese, Leute auch irgendwo zugehörig
fühlen. Also Woody Guthrie, das ist ja 40er Jahre, Woody Guthrie ist ganz klar Kommunist. Also das sind ganz klar, das ist eigentlich das Pendant sind dann in Deutschland wirklich Arbeiterlieder.
Ja.
Also in den 40ern war nicht so viel mit linken Arbeiterliedern bei uns, aber das ist im Prinzip, Woody Guthrie ist ein, also ist ein, das sind linke Lieder.
Ja.
Das ist natürlich einfach schwierig heute zu nachzuvollziehen, wie das jetzt auch speziell in Deutschland war, weil was überliefert ist, ist die Konzertmusik oder die E-Musik, die Hochkultur, die es in Noten und Partituren gibt. Und sonst gibt es Volksliederbücher und es wird lokale Musikbräuche gegeben haben. Ob das jetzt die bayerische Blasmusik ist oder die Shanties in Hamburg bei uns.
Ja, ja, aber man sieht ja jetzt nicht. Man sieht ja jetzt zum Beispiel einen Söder selten bei so einer volkstümlichen Hitparade. So, der würde ja auch eher nach Bayreuth gehen jetzt, oder?
Ja, der Söder, wenn das mit dem Magen wieder läuft. Ja, wahrscheinlich, ja, also klar. Wir erinnern uns ja auch alle noch an Angela Merkel in Bayreuth.
Genau, die haben wir jetzt auch nie bei den Zillertaler Schützenjägern irgendwie gesehen.
Nee.
Ja, also da wird die Nähe gesucht, habe ich das Gefühl. Es scheint bis heute irgendwie ein Ding zu sein. Ich habe auch bei einer Geschichte der Folkmusik, als so ein Sachbuch aus den 80er Jahren, da habe ich auch gelesen, dass halt die so ersten Folkfestivals, die so veranstaltet wurden auf größerer Ebene in England oder so in den 50er, 60er Jahren, wahnsinnig stolz darauf waren, dass sie keine staatliche Förderung brauchten, sondern dass halt quasi sie alles irgendwie selber regeln konnten. Über das Volk, das einfach Interesse daran hat, hier gemeinsam zu tanzen und zu singen und Spaß zu haben und dass sie nicht darauf angewiesen sind, jetzt irgendwie zum Feudalherrn zu gehen und sich das Geld dann bei den da anzuschnorren und deswegen irgendwie so eine gewisse Unabhängigkeit, Stolz auf unsere Unabhängigkeit irgendwie dem irgendwie mit einem herging. Ich frage mich, ob das so genau, sind das die Ursprünge von E und U?
Ja, also da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Ich würde eigentlich drei Kategorien Musik aufmachen. E-Musik, damit ist gemeint institutionalisierte Komponisten, die für Orchester schreiben, für Opern, Operetten und heutzutage dann für auch Ensembles oder sowas. Das ist E-Musik.
Ja.
Das ist dieser Strang. Dann gibt es die Volksmusik. Die ist oral tradiert, ohne Noten, orientiert sich am Leben der Leute. Es gibt Arbeitslieder, Weihnachtslieder, Frühlingslieder, Gute-Nacht-Lieder, ne, dieser ganze Kram. Und durch den Kapitalismus, durch die Industrialisierung, durch die Vervielfältigung von erst Noten und dann Schallplatte, gibt es so eine Art dritte Strömung, die Popmusik.
Ja.
Und die dominiert natürlich mittlerweile. Aber ja, im Ursprung sind es eigentlich diese beiden Sachen. Und ich habe da auch neulich drüber nachgedacht, wie kam ich denn nochmal darauf? Achso, weil du im Podcast das erzähltest mit dem Nazi-Jazzband-Casting, das dann getanzt wurde, obwohl gar nicht
genau
getanzt. Und da habe ich mich gefragt, ist das mit E und U nicht so ein? Ist das nicht eigentlich ganz einfach? Wenn nicht getanzt wird, ist es E. Wenn getanzt wird, ist es U.
Das habe ich mir auch geschrieben. Der Tanz spielt eine entscheidende Rolle. Ist ja, ja auch bei Folkmusik und ja, diesen anfänglichen Festivals und so, die da organisiert wurden, wohl. Auch das ist absolut wichtig und es gehört sowieso sowas wie ein Volkstanz. Heißt ja auch so.
Ja.
Ne, ist absolut total wichtig. Wir haben eigentlich auf hochkultureller Ebene gar nicht so ein Gegenangebot, außer vielleicht den Walzer, den genau, Wiener Opernball.
Ja.
Aber der Walzer ist kein ausgelassener Tanz, sondern das ist eine sehr organisierter Ablauf von Bewegungen, den du recht, recht schnell erlernen kannst und der ja, irgendwie auch recht schnell geordnet und gut aussieht.
Ja.
Ich musste mal für einen Videodreh irgendwie ein paar Schritte Walzer lernen. Ja. So. Das kann jeder so,
ja,
so schnell machen. Und das Geile daran ist, tanzen kann auch, ne, so wild ja, tanzen kann auch jeder, aber das sieht halt geordnet aus. So.
Ja, ich glaube auch, also der Tanz ist ja was, also das, ja, also man findet das in unseren Kulturkreisen am ehesten noch im Techno wieder wahrscheinlich oder sowas,
ja,
wo es eine super Selbstverständlichkeit von Tanz und Musik gibt. Also wo auch bestimmte Formen elektronischer Musik eigentlich ungenießbar sind, ohne im außerhalb des Kontexts einer Tanzveranstaltung.
Ja.
Also ich meine jetzt nicht irgendwie den Gymnasiasten Listening Techno, sondern tatsächlich so der Berghain-Baller Kirmes-Techno.
Ja.
Ja. Weißt du? Das ist ja eine Musik, die, also belehrt mich, aber die wenigsten Leute so sich zu Hause anmachen zum Arbeiten oder sowas. Und das muss halt laut über die Function One durch die alten Fabrikrohre rattern.
Absolut, ja.
Genau, aber natürlich, wir kennen das von indigenen Kulturen auch, dass da natürlich, jetzt aus anthropologischer Sicht, wir kennen das, dass da Musik immer mit Tanz verbunden ist.
Ja. Ne? Genau, aber so in diesem im Feudalismus dann ist...
Höfische Tänze.
Ja, höfische Tänze, aber dieses ausgelassene Tanzen ja, auf Großveranstaltungen oder so,
ja,
das musste total unterdrückt werden. Das kann man nicht gebrauchen. Das passt nicht in dieses Bild von Kultur, was man da etablieren möchte. Ne? Diese geordnete, ja, übereinander stehende Dinge, so, also ne, dieses
ja,
die Perfektion anhimmeln und solche Sachen. Das passt nicht, wenn alle auf einmal irgendwie wild durcheinander tanzen.
Nee, natürlich.
Passt überhaupt nicht in die Ideologie. Und wir haben das immer wieder. Ich erinnere mich zum Beispiel auch in Corona zu Zeiten, wo
ja,
uns gesagt wurde, die Leute, die jetzt die Pandemie vorantreiben, sind die Leute, die im
Club wo, tanzen.
Also nicht im Club,
sondern in der Trompete.
Nee, nicht in der Trompete, sondern das ist draußen. Wie,
ja,
wie hieß denn das? Also in der Hasenheide wurde getanzt oder auf Schlauchbooten in
ja,
Berlin. Und da wurde gesagt, so eigentlich
da ja, fliegen auch, die Aerosole.
Ja, fliegen die Aerosole und es wurde eigentlich gesagt von oben, also von
ja,
staatlich organisiert, pass auf, das ist jetzt der Grund, warum wir hier nicht geordnet miteinander zusammenleben können und
ja,
die machen alles kaputt.
Ja.
So, das hatten wir da eigentlich wieder gehabt, so ein Ding. So.
Und wenn getanzt wird, dann nur im Viereck.
In, ja,
in seinem kleinen abmarkierten Kästchen.
Ja.
Ja, ja, das ist interessant. Also da könnte man wahrscheinlich so eine eigene Kulturgeschichte drüber schreiben, über das Verhältnis von Herrschaft und Tanz.
Ja, auf jeden Fall.
Also ohne dass ich mich da besonders auskenne.
Aber
also,
irgendwo wird ja auch dieser Begriff aus der Reihe tanzen,
ja, wird natürlich,
ja auch genau daherkommen.
Ja, also ja, es ist ja absolut richtig. Also ich habe da zwei Sachen zu. Wir kennen natürlich immer diese Historien, diese Kostümfilme, wenn dann so am Hofe getanzt wird.
Ja.
Also bei, keine Ahnung, Elizabeth oder Barry Lyndon oder ich denke an diese Kostümfilme, die.
Ja, ja.
Und das sind natürlich immer, das sind Tänze, die haben ja auch Namen nach Herkunft, die Allemande, der deutsche Tanz, Sarah Bond ist, glaube ich, Spanisch, Gigue, das Menuett, keine Ahnung, das sind diese höfischen Tänze, die sind sehr formalisiert.
Ja.
Das sind ganz klare Schritte und das Volk tanzt wild.
Ja.
Also es gibt ja diesen schönen Film von James Cameron, Titanic.
Ja.
Wo die dann in der ersten Klasse abhängen und dann hat sich Leonardo DiCaprio in die erste Klasse irgendwie reingezeckt und dann tanzen die so ganz fein im Ballsaal ja, und dann sagt Kate Winslet irgendwann, und jetzt zeige ich dir mal,
wo es abgeht.
Und dann gehen sie runter in die dritte Klasse und dann kommt diese
irische Folklore.
Genau, und da wird, und da benutzt ja auch dieser Film zum Beispiel dieses wilde Tanzen als, also macht ja genau diesen Klassenunterschied auf. Der wird ja in diesem Film anhand von Tanz auch da
dargestellt.
Ja. Ja,
auf jeden Fall, genau.
Wobei, das sind nur leider Kategorien, die heute völlig unbrauchbar sind, wenn man über Popmusik spricht. Weil es gibt Popmusik, wo zugehört wird und Popmusik, wo getanzt wird.
Ja, richtig. Aber es gibt auch eine totale Ranwanzung der Klassik ja an die Tanzmusik mittlerweile. Das ist ja auch so absurd. Trotzdem wird da ja das ja nur unter der Voraussetzung gemacht, dass die U-Musiker der Tanzmusik, der elektronischen Musik, sich bitte weiterhin darüber im Klaren sind, dass sie nur U-Musiker sind.
Ja.
So, dann machen wir gerne mit euch mal hier irgendwie im Konzertsaal was irgendwie zusammen und so. Aber es muss klar sein, dass das hier sozusagen eine Verschmelzung dieser beiden Pole ist. Und diese beiden Pole werden nicht neu definiert oder irgendwas, sondern die sind gottgegeben. So.
Das finde ich da auch immer interessant zu beobachten. Nur habe ich mich jetzt gefragt, wenn es diese beiden Pole jetzt gibt, zwischen Tanzmusik, Volk und Hochkultur auf der anderen Seite, was ist jetzt, was in Bezug da, was haben wir denn, haben wir da nicht ein Problem mit Jazz? Also, was ist denn dann Jazz? Weil im Ursprung gibt es ja auch beides da drin, also sowohl irgendwie einen Einfluss des Bürgertums als auch der gemeinen Bevölkerung. Ja. Und dann entwickelt es sich ja eigentlich eher hin zu so einer Unterhaltungsmusik, also Tanzmusik.
Ja, ja, also in der Swing-Era wurde getanzt, haben wir auch schon öfter...
Wurde einfach getanzt und das ist irgendwie ganz klar.
Genau. Also.
Und das ist ja natürlich auch die Zeit, wo halt diese Einteilungen stattfinden.
Ja.
Das ist ein Grund, aber ein anderer Grund ist natürlich auch, dass es nicht in ideologisch eigentlich nicht so richtig reinpasst in hochkulturelle Zusammenhänge. Und dann will der Jazz ja ganz schnell da raus. Der will ja ganz schnell dann eigentlich... hochkulturell eingeordnet werden und so.
Ich finde es beim Jazz eigentlich recht einfach. Also der Jazz kommt vom Tanz, kommt völlig klar vom Tanz. Das ist ja eine Musik, die sich aus Marching Bands entwickelt hat, auch zum großen Teil, und aus Leuten, die in Bordellen Klavier gespielt haben.
Ja.
Also der kommt aus der Fire Rye, der Jazz, und wird dann über die 40er Jahre, wird er zur Nicht-Tanzmusik.
Ja.
Es darf noch getanzt werden.
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich wird zum Jazz heutzutage nicht mehr getanzt. Das ist also
ja, aber es gibt Formen von
gibt Jazz. Formen von,
es ist okay, es wird auch keiner böse, wenn getanzt wird.
Ja.
Genau, und ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass der Jazz...
Eigentlich wird mittlerweile beim normalen Jazzkonzert so
nicht
getanzt. Und es wird auch böse geguckt, wenn du da zu viel aus der Reihe tanzt. Eigentlich genau das Gleiche. Es gibt mittlerweile so einen bürgerlichen Habitus, ich will hier zuhören und
Nein, du hast recht, es gibt nochmal ein Stehkonzert. Nein, aber also, du hast natürlich völlig recht, es ist keine Tanzmusik mehr. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, quasi in dem Moment, wo der Jazz nicht mehr Tanzmusik war und sich entwickelt hat in andere Formen, Bebop, Postbop, Hardbop, Cool Jazz, Free Jazz und so, dass der Jazz dann sich eigentlich nie wieder wirklich andockt in der Tanzkultur, weil dann auch die Popmusik reingrätscht.
Ja.
Also der in den 40ern, 50ern der Rhythm and Blues kommt, sowas wie Ray Charles kennt jeder, in den 50ern schon, daraus wird Chuck Berry, daraus wird Elvis und dann ist in den 60er Jahren passiert einfach was anderes. Und dann gibt es natürlich so Jazz Fusion. Es gibt ja auch, was Miles Davis beim Isle of Wight Festival, kann man sich so Videos angucken, da stehen die Leute schon vor der Bühne und machen da,
so ein bisschen.
Ja, also machen ja schon irgendwie dann ihren Hippie-Tanz. Oder auch hier, wie heißt denn das? Forest Flower, Charles Lloyd, sowas.
Ja.
Das war ja auch zum Beispiel jemand, der viel in auch auf so Festivals gespielt hat, aber der Jazz hat sich eigentlich nie wieder da andocken können, Tanzmusik zu lernen.
Ja, hat sich eher eigentlich auf eine Reise begeben, hin zur dahingehend irgendwie bitte gesellschaftlich etwas höher angeordnet zu werden.
Ich glaube auch ehrlich gesagt, deswegen unser ganzes 111 Folgen langes Gelaber über E und U, weil man doch als Jazzer, wenn man mal ehrlich ist, man fühlt sich eigentlich der E-Musik manchmal dann doch näher.
Ja.
Oder der Klassik. Weil man das Gefühl hat, ähnlicher Rezeptionsrahmen,
das Absurde ähnliches
Publikum.
Ja, das Absurde an der Jazzmusik ist ja eigentlich, dass sie sich der E-Musik eigentlich intellektuell eher überordnet oft, aber auch der U-Musik, also in der Selbstwahrnehmung.
Ja, das ist natürlich, Jazzer sind natürlich auch so ein bisschen Heinis, genau. Man ist natürlich geiler als die Klassiker, weil man improvisieren kann.
Ja.
Man ist aber auch geiler als die Popmusik, weil man ja komplexer ist.
Ja, genau.
Nicht so, weil man nicht so catchy ist. Und dann gibt es immer wieder so Spannungsfelder, wo dann der Jazz sich mehr an E und mehr an, also mehr an Pop und mehr an Klassik, Konzertmusik, E-Musik so hin anwanzt, aber nie so seine Rolle nicht findet. Das ist eigentlich auch symptomatisch für unseren Podcast. Also so diese Therapiestunde, die wir hier wöchentlich machen, das ist im Prinzip diese Jazzer-Identitätskrise.
Ja, vielleicht.
Wo stehe ich?
Ja.
Das muss man sagen. Und es ist ja auch sehr interessant. Wir waren ja gestern Abend schon hier, beim Jazzfestival. Und es ist dann interessant, dass man bei so Jazzfestivals, und man kommt da nicht raus anscheinend,
der Headliner oder also der letzte Slot bei so einem Jazzfestival ist immer eine Funky-Band.
Ja.
Egal stimmt. wo. Auf jedem Jazzfestival der Welt.
Genau.
Oder Meute, schöne Grüße.
Liebe Grüße.
Ja. Genau. Oder, genau, also man macht immer irgendwas, was tanzbar ist, weil man weiß, es ist 10 Uhr abends.
Ja. Leute haben jetzt mal genug vom Zuhören.
Genau, jetzt, ja. wir brauchen jetzt, und da merkt man, es ist dann immer eine Band, wo dann zum Beispiel der Jazz-Purist dann immer sagt, wie ist denn das jetzt überhaupt noch Jazz? Weißt du? Und das ist aber so interessant.
Habe ich mich auch ertappt bei dem Gedanken.
Ja, genau. Und weißt du was? Habe ich schon auch vor ein paar Folgen mal darauf hingewiesen. Ich weiß nicht mehr, wann ich was erzählt habe und wie oft. Es ist einfach jetzt, es gibt zu viel Content. Aber dieser Film Jazz on a Summer Night oder was? Diese Jazz-Doku von 1957, 58, keine Ahnung.
Über Newport ist
es. Über Newport, genau. Ja. Da wird so ein Festivaltag begleitet. Monk spielt, Gary Mulligan, verschiedene Bands, auch ein bisschen Dixie, Third Stream. Man sieht da, also es ist ein super Film, man sieht wirklich, wo der Jazz 19, also Ende der 50er Jahre stand. Trotzdem, dann die späten Slots haben Mahalia Jackson, ihr Blues und damals ganz fresh Chuck Berry.
Ah, okay.
Das heißt, selbst 1958 beim Newport Festival hat man sich schon Chuck Berry gebucht.
Ja, ja.
Also nur, um da mal einen historischen Kontext zu geben, auch, also diese Debatten darüber, die man beim Ape Jazz führt in Hamburg oder beim X-Jazz, ja. ist das noch Jazz? Man kann selbst 1958, also ein Jahr vor dem größten Jahr des Jazzes,
ja.
ne, 1959, wo diese ganzen relevanten Platten rausgekommen sind, selbst da spielte Chuck Berry auf. Hat was Befriedendes, oder?
Ja. Finde ich.
Ja, das war schon immer so.
Also ich würde es den vielen Jazzmusikern ja gönnen, wenn dieser Begriff E-Musik reformiert werden würde und sie damit eingeschlossen werden würden. Und du argumentierst ja so ein bisschen jetzt dagegen. Also von wegen, hier sehen wir ja die Nähe von Jazz und zur U-Musik, die ist offensichtlich historisch bedingt. Und so argumentierst du ja und ja. ich möchte davon ja eigentlich weg. Also, weil ich würde es ja...
Nee, aber wie argumentiert denn? Das muss man nur... Also wie ist die... Was ist die E? Was ist die Nähe zur E-Musik?
Nein, ich meine ja nur, ich genau wie Seliger plädiere ja. ich eigentlich für eine, weil er argumentiert das auch, ich kann mich vielleicht in der nächsten Folge nochmal drauf zurück, er argumentiert das so, man könnte ja einfach, die E-Musik, die brauchen wir. Einfach, weil es bedarf einer förderungswürdigen Musik, die ja. halt auf dem Markt alleine nicht bestehen kann.
Ja.
Die Frage ist, ob sich das nur in diesem neue Musik-Klassik-Ding irgendwie abspielen muss oder ob man da nicht Gesetzmäßigkeiten findet, die dafür sorgen, dass auch andere Musik, die am Markt alleine jetzt nicht teilhaben ja. kann, davon profitieren kann, weil sie eventuell doch gesellschaftlich relevant ist. So. Wenn du jetzt aber sagst, aber guck mal, 1958 hat auch schon Chuck Berry auf ja. einem Jazzfestival gespielt, dann sagst du ja, damit sehen wir doch, Jazz will da gar nicht raus, Jazz will sich eigentlich eher an die U-Musik heranwanzen, als an, als
ja,
gesellschaftlich ja, okay, nur eingeordnet okay, zu werden.
Ja, also,
deswegen, das da möchte ich ja eigentlich von weg, also ich finde beides in Ordnung, so, aber ja. ich möchte eigentlich natürlich, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, ob wir diesen E-Musik-Begriff, so wie er jetzt irgendwie ja. verhandelt wird, noch irgendwie tragbar finden, dann möchte ich ja eigentlich...
Du willst den Jazz auch mit rein.
Wir machen das in der nächsten Folge. Ich komme da ja. gleich nochmal drauf zurück, okay. weil wir machen, glaube ich, gleich nochmal eine Folge und die senden
also
wir
nächste Woche.
Nee, senden wir okay. nächste Woche. Weil wir haben ja jetzt auch schon einiges abgesabbelt und so. Aber ja, ich möchte eigentlich einiges andere auch da mit rein.
Okay.
Und über diese Kategorien können wir dann ja mal sprechen.
Gut. Ich weiß ja nicht, wie du heute, vielleicht überzeugst du mich, ich möchte eigentlich möglichst außerhalb der Nicht-Profitabilität, kann man das so sagen, also dem... Also ich finde das mich sehr gut, das ist auch was ich von dir gelernt habe, etwas, was am Markt nicht von selbst bestehen kann. Ich möchte außer dieser Kategorie möglichst wenig zusätzliche Kategorien.
Es gibt drei.
Das war kein Pups, das war der Stuhl.
Nach Seliger gibt es drei, okay. die sind auch sehr streitbar, deswegen möchte ich die jetzt noch nicht
okay. Dann lass uns doch nächste Woche wieder treffen
ja.
und dann reden wir weiter.
Ja, genau, über diese Herrschaftsverhältnisse lässt sich vielleicht noch sagen, dass selbst Platon schon beobachtet hat, dass sich der Sound von Musik ändert, wenn sich die Herrschaftsverhältnisse ändern.
Oh, da bin ich gespannt.
Ja, ich habe da nichts weiter zu gefunden. Das hat einfach Seliger so in den Raum gespielt. Aber man könnte das ja vielleicht anhand der Nazis, das haben wir ja in den vorangehenden Folgen schon mal besprochen, dass natürlich der Sound in Deutschland, also den Sound meine ich so, das Klanggebilde, was du so erfährst, wenn du durch die Stadt gehst zum Beispiel, ja. das hat sich natürlich deutlich geändert.
Du meinst Straßenlärm?
Nein, nicht Straßenlärm, sondern also, die Musik, die gespielt wird. Ach so, okay,
die Musik, die so aus,
ja, ja, die so halt überall herkommt.
Ja.
Und wir hatten ja über die goldenen Sieben geredet, die dann auch angehalten wurden, keine Blasinstrumente mehr einzusetzen und so. Mhm. Und das wird ja schon so gewesen sein, dass das, was halt quasi soundlich aus den Weltempfängern dann so rauskam, hießen die, wie hießen die
Empfänger? Das ist der Weltempfänger. Volksempfänger.
Der Volksempfänger.
Ja,
ja, der Volksempfänger dann so rauskam. Dass das was grundlegend anderes war, als so, was wir so klanglich vorgefunden haben in der Weimarer Republik.
Ja.
So, weil halt die ja aktiv drauf eingewirkt haben. Das heißt, ja, so die Herrschaftsverhältnisse ändern sich, der Sound und die Musik ändern sich auch. Das ist etwas, was wohl Platon schon beobachtet haben will. So. Ich weiß nicht wie und anhand von welchen Änderungen in irgendwie, ich weiß nicht, wo der genau gewirkt hat, aber es scheint irgendwie ein Ding gewesen zu sein. So, macht ja anhand der Nazis, würde es irgendwie Sinn machen.
Genau, nur das sind so ganz große Sachen, wenn jetzt irgendwie eine neue Regierung sagen würde, wir präferieren einen bestimmten Sound. Aber ich glaube, es ist eigentlich ja viel komplexer. Die Musik reagiert ja immer auf die Zeit.
Ja. Ja, er meinte auch andersrum. Also,
ja,
dass die Musik zeitgleich mit Herrschaftsverhältnissen ändert sich, aber auch, genau, aber es ist auch andersrum. Die Herrschaftsverhältnisse ändern sich auch, wenn die Musik sich ändert.
Ja, gut, ja, da misst man der Musik viel Macht zu und das ist natürlich auch ein Henne-Ei-Ding. Ja. Aber natürlich ist diese, wenn man sich kulturell anschaut, was zwischen 1960 und 1970 in westlichen Gesellschaften passiert ist, wirklich, also wie sich bürgerliche Gesellschaft entwickelt hat, von restriktiv konservativ zu stark liberalisiert. Ich meine, Friedensbewegung, Bürgerrechtsbewegung, USA, bei uns die 68er, Studentenrevolten in westlichen Ländern. Siehst du in der Musik 1960 Elvis, 1970 Jimi Hendrix.
Ja.
Also natürlich begleitet diese Musik diesen gesellschaftlichen Wandel.
Ja.
Und auch, habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, die 90er Jahre, der eiserne Vorhang ist gefallen, Ende der Sowjetunion. Man hat das Gefühl, dass man sprach vom Ende der Geschichte. Wir gehen in eine glückselige Zeit, unterbrochen durch 9/11, dann wirklich die 90er Jahre Techno, Eurodance, Boygroups, mehr Pop ging nicht.
Ja.
Die Nuller Jahre, eine Verunsicherung durch erst durch 9/11, Kriege, irgendwann kommt die Finanzkrise, wir kehren zurück zu Folk, impressiv, klein, Retro-Sounds, das lässt sich für mich irgendwie schlüssig konstruieren, das in den Kontext eines Zeitgeistes zu bringen.
Ja, ja. Ja, ich frage mich, ob diesen Blick auf die Nullerjahre, ob das mal so ein bisschen etwas sehr persönlich geprägtes ist von uns, oder weil es gibt irgendwie noch so wenig. Ich glaube, Jens Balzer bringt jetzt ein Buch raus über die Nuller, ja, das, da bin ich ganz gespannt. Würde
mich sehr freuen zu lesen.
Ja, weil da gibt es irgendwie noch gar nicht so viel zu.
Nee, aber die Nuller sind... Genau, ist eine Zeit, wo auf jeden Fall so dieses, ja klar, wo die Spaßigkeit der 90er abnahm. Keine Ahnung, ist jetzt nur eine These von mir.
Ja.
Ich halte das auch immer so ein bisschen für Henne-Ei und auch für so einen Moment, wo man selber irgendwie eine Kongruenz empfindet, dass irgendwie 80er-Jahre-Musik, was weiß ich, jetzt machen wir es mal klein, dass das kalte, vereingemauerte Berlin der 80er-Jahre so mit diesem, so im Schatten der Mauer, da passt dann irgendwie gut so die so ein David Bowie mit so Synthesizern rein und so ein NDW-Sound von Humpe, wie heißt die Band, von Ideal oder so. Keine Ahnung, vielleicht konstruiere ich mir das auch.
Ja, na, ich dachte nur, wenn man es andersrum denkt, zum Beispiel, wenn wir jetzt so die Musik der Hippies nehmen,
ja,
und Hendrix und so, das große Jahr 1968 und
ja,
die sogenannte 68er Bewegung, die wird dann ja musikalisch deutlich, aber eigentlich ja gesellschaftlich und politisch wird das ja eigentlich erst später deutlich.
Viel, genau. Ja. Aber natürlich sind die Musikschaffenden sind natürlich so ein bisschen Early Adopter.
Das meine ich, da hat doch Platon dann recht.
Ja.
Ne? Wenn die Musik sich ändert, ändern sich auf einmal auch die Herrschaftsverhältnisse.
Ja.
Auf einmal haben wir Willy Brandt.
Ja, 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 genau. Klar. Also natürlich ist, also man wird da immer eine Wechselwirkung finden.
Ja.
Also deswegen spricht man ja auch von Zeitgeist, also Musik, also kulturellen Zeitgeist, etwas passt in die Zeit.
Ja.
Und etwas bildet die Zeit ab. Und auch, hatten wir auch schon, als wir über Filme gesprochen haben, die Musik erzählt uns auch was über die Zeit, was wir auch erst im Nachhinein wissen. Deswegen sind wir gespannt natürlich, was Jens Balzer dazu denkt.
Ja, ich bin auf das Buch auch sehr gespannt.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, es reicht für diese Woche.
Ja, es reicht für diese Woche.
Und nächste Woche geht's weiter.
Genau, super, alles klar.
Ciao, Leute.
Ciao.